Wir beschäftigen uns schon den ganzen Februar mit dem Galaterbrief. Wer das nicht weiß oder vielleicht bei den letzten Sonntagen nicht da war, wir sind im Galaterbrief und gehen heute auch in der Predigtreihe weiter: Freiheit aus Leidenschaft. Ich habe euch für den Anfang ein Bild mitgebracht. Anja, du darfst einmal weiter, und zwar von dieser damals jungen Dame. Und zwar ist es Huguette Clark. Ich habe erstmal googeln müssen, wie man ihren Vornamen ausspricht. Man könnte auch Huguette sagen, gell? Und zwar war die Tochter eines Kupferbarons. Den Begriff habe ich zum ersten Mal gehört. Und der war Kupferbaron, aber auch Senator. Und ihr Vater war einmal der zweitreichste Mann Amerikas. Und ihr seht an den Daten von ihr, sie starb in sehr hohem Alter. Und sie hinterließ ein millionenreiches Erbe. Und sie hatte einen entfernten Verwandten, der Timothy Henry Gray. Und zwar sollte der 19 Millionen Dollar erben. Das war tatsächlich nur ein kleiner Teil von ihrem Erbe. Doch bevor er von dieser Nachricht erfuhr, wurde der 60-Jährige tot unter einer Brücke gefunden. Und zwar, weil er obdachlos war und erfroren war. Er hätte nicht diesen Tod erleiden müssen. Und er hätte ein ganz anderes Leben führen können, was er gelebt hatte. Aber er hat es nicht. Und warum? Weil er nichts von seiner Identität als Millionenerbe wusste. Wenn ich das vierte Kapitel, was wir uns heute anschauen, in den Galaterbrief mit einem Wort überschreiben müsste, wäre das das Wort Identität. Es geht um Identität. Identität beschreibt in erster Linie das, was wir sind, aber nicht nur das, es entscheidet auch darüber, wie ich denke, wie ich mich verhalte und wie ich lebe. Und überschrieben habe ich die heutige Predigt mit Sohn ist nicht gleich Sklave. Ihr wisst, letzte Woche habe ich auch wieder so eine Gleichung aufgestellt. Ich bin überhaupt nicht der Mathe-Fan, wenn der Eindruck aufkommen sollte. Da ging es um Jesus plus nichts. Heute geht es, Sohn ist nicht gleich Sklave. Und wenn ich heute ganz viel über die Söhne spreche, dann fühlen sich die Frauen bitte auch angesprochen. Okay, ich werde nicht jedes Mal noch das Tochter mit einschieben. Ich glaube, weil ich eine Frau bin, darf ich das auch so machen, oder? Ich sage ja auch nicht Sklavin, okay? Also Sohn ist nicht gleich Sklave. Und wir wollen, wie gesagt, heute in Galater 4 hineinschauen und wir möchten den Bibeltext lesen. Galater 4, und ich lese die Verse 1 bis 11. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott, oder vielmehr, Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Zu den letzten Versen von Paulus Vehemenz werde ich heute nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist die letzten Sonntage durchgekommen. Wer die nicht da war, merkt sich einfach, Paulus ist sehr wichtig, dass die Galater das kapieren. Okay. Paulus stellt den Galatern eine ganz einfache Frage, und zwar die Frage, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Und zwar schwingt in dieser Frage nicht, wir sagen das ja immer mit so einem kritischen Unterton, ne? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das meint Paulus nicht, sondern ist eine ehrliche Frage. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Paulus ist es wichtig, dass die Galater erkennen jetzt, Mensch, was habt ihr eigentlich für eine Identität? Was ist eure wahre Identität in Jesus und lebt doch auch darin? Und er zeigt ihnen dabei den Unterschied zwischen Sklave und Sohn. Sklave. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Sklaven und einem Sohn. So stelle ich mir es zumindest vor. Am Anfang redet Paulus in dem Bibeltext von einem unmündigen Erben. Da bin ich erstmal drüber gestolpert, dachte, ein unmündiger Erbe, der unterscheidet sich nicht von einem Sklaven, sagt Paulus. Und er nimmt damit Bezug auf das Kapitel 3, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und da beschreibt er ja das Gesetz als ein Erzieher. Das Gesetz, was Mose empfangen hat von Gott, wie ein Erzieher war. Das heißt, sie waren zwar Erben, aber sie waren unmündig, wie kleine Kinder, die noch nicht an das Erbe kommen. Und er sagt, dieser unmündige Erbe unterscheidet sich in nichts von einem Sklaven. Und Paulus macht damit eine richtig krasse Aussage. Er sagt nämlich den Galatern, ohne Christus bist du ein Sklave. Und zwar egal, ob du Jude bist oder Heide. Das ist eine richtig steile Aussage damals gewesen, weil wir haben ja gesehen, damals kamen jüdische Lehrer in die galatischen Gemeinden und haben denen gesagt, nee, ihr müsst erstmal Juden werden, ihr müsst erstmal das Gesetz halten. Und Paulus sagt hier, nee, Moment mal. Ihr seid alle Sklaven, wenn ihr nicht zu Christus gehört. Er sagt, egal ob du unter dem Gesetz lebst oder versuchst zu halten oder ob du fremde Götter anbetest, du bist ein Sklave. Und in dem Text lesen wir auch weiter, was Paulus denn damit meint. Und zwar charakterisiert er einen Sklaven, und dann sehen wir auch wieder so eine Formulierung, wo man auch irgendwie denkt, was meint er denn damit? Und zwar in der Übersetzung, die ich jetzt hatte, hieß es, die Sklaven sind den Vorstellungen der Welt unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Ich weiß nicht, wer in der Elberfelder liest, ich normalerweise, da heißt es, vielleicht kennen das manche, den Elementen der Welt versklavt. Und ich habe mich gefragt, was soll denn das jetzt bitte bedeuten? Was ist damit gemeint? Welche Vorstellung herrscht denn in der Welt? Und zwar das so mal generell, also durch alle Kulturen und Religionen, kann man das überhaupt auf einen Satz bringen. Das Wort, was da verwendet wird, mit Elemente übersetzt wird oder Vorstellung, das meint eine gewisse Reihenfolge von Dingen. Das heißt, auf A folgt B und dann folgt C. Okay? Und wenn ich das mal runterbreche, ich will es ja mal ganz einfach, damit ich es verstehe, dann ist es folgender Satz: Jeder bekommt, was er verdient. Das sind die Vorstellungen, die in der Welt herrschen. Und wenn wir in die Religion reinschauen, in die Kulturen, dann ist das doch so, oder? Ich kann mich auch irren, aber ich sehe das immer wieder. Du bekommst, was du verdienst. Wenn du etwas Schlechtes tust, dann ist es auch okay, dass du was Schlechtes erleidest. Okay? Oder tue was Gutes, dann ereilt dich Gutes. Dieses ganze Karma-Ding läuft doch auch so, oder? Ich kann mein Karma beeinflussen, indem ich was Gutes tue und dann wird es mir auch gut gehen. So das Gute, was ich tue, kommt auch irgendwann zurück. Als Jesus auf die Welt kam und am Kreuz starb, grätscht er komplett in diese Reihenfolge hinein. Mit einer ganz entscheidenden Sache, und zwar mit Gnade. Gnade. Bei Jesus gilt diese Reihenfolge nicht mehr. Durch seine Gnade bekommen wir nicht mehr das, was wir verdienen. Er schenkt Freiheit, er schenkt Freiheit aus diesem System heraus. Mit dem Guten, was wir tun, können wir Gott nicht beeindrucken. Und unser Schlechtes muss uns nicht mehr verdammen. Jesus schenkt die Freiheit aus dieser herrschenden Vorstellung, aus diesen Elementen der Welt, die uns versklavt haben, und schenkt Freiheit und nicht nur das, sondern eine neue Identität. Die Identität, Kinder Gottes zu sein. Und jetzt lass uns mal auf den Sohn zu sprechen kommen. Mir ist es irgendwie nochmal neu bewusst geworden, was Gott da eigentlich macht. Gott hätte ja auch sagen können, ja, ich vergebe euch mal einfach die Schuld und dann seid ihr wieder frei, lasst euch laufen. Das hätte Gott ja auch machen können. Gott war doch komplett frei in seinem Willen, in dem, was er tut. Er vergibt uns nicht einfach nur und überlässt uns einem neutralen Raum. Er macht aus uns was ganz Neues. Vom Sklaven zum Sohn und nachher heißt ja sogar zum Erben. Wenn wir diese neue Identität weglassen, dann ist das Christentum auch nur eine Religion, in der wir wieder mit eigener Kraft versuchen müssen, jetzt irgendwie besser zu leben, weil Jesus uns befreit hat. Aber das ist das Besondere, was Gott uns schenken möchte. Das Bild vom Sohn und gleichzeitig dann ja auch von Gott als Vater kann in uns ganz unterschiedliche Sachen auslösen. Das hängt meistens damit zusammen, wie war unser eigener Vater. Und wir dürfen immer wieder lernen, dass Gott auch dieses Bild, was wir vielleicht in unserem Kopf haben, von einem Vater korrigieren kann. Weil das Bild, was die Bibel uns zeichnet von Gott als Vater, ist eines, der einfach gut ist. Dieses eigentliche Bild von einem Vater, wie ein Vater sein soll, komplett erfüllt. Und das lesen wir auch in dem Text, den wir uns vorhin angeschaut haben. Und ich möchte nochmal die Verse 6 und 7 mit uns lesen. Da heißt es, weil ihr nun als seine Söhne und Töchter seid, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Gottes Geist in uns, das ist schon echt krass. Der Geist, der in uns betet, Abba, Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Jetzt habe ich das falsch vorgelesen. Ich habe nämlich ein Wort weggelassen, nämlich das Wort rufen. Und das war mir doch so wichtig. Also, der in uns betet und aber Vater ruft, schreit. Mich hat zuerst dieses Wort angesprochen, weil ich dachte, ja, das heißt nicht zaghaft flüstern oder stottern, sondern ich finde dieses Rufen, das verdeutlicht für mich so was Sicheres, was Kühnes, was Mutiges, was Selbstbewusstes. Ja, ich bin Tochter Gottes, ich bin Sohn Gottes und ich rufe aber Vater. So wie ein Kind, das sich der Liebe des Vaters bewusst ist und ruft, Papa! Okay, so das ist das Rufen. Das Wort Abba, das ist ja ein Wort aus der Muttersprache von Jesus. So ein aramäisches Wort. Und Abba, das war eine Bezeichnung, wie man seinen Vater genannt hat. Manche übersetzen es auch mit Papa, das haben vielleicht manche von euch gehört, ne? Abba bedeutet Papa. Das meint tatsächlich Papa, es meint aber nicht Papilein, okay? Es ist nicht so ein Kuschelmuschelbegriff, sondern verdeutlicht ein tiefes Vertrauensverhältnis. Das sehen wir auch, wenn wir hineinschauen in die Evangelien. Wann hat Jesus Abba gesagt? Jesus sagte Abba im Garten Gethsemane. Okay? Dann, als er Angst hatte, Todesangst, als er dachte, der Boden unter meinen Füßen, der wird jetzt weggezogen. Und dann betet er aus diesem Vertrauensverhältnis zu seinem Vater heraus, aber alles ist dir möglich. Bitte nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Zusammenhang, wo Jesus aber betet. In dem tiefen Vertrauen, das ist mein Vater, der meint es gut mit mir, der hat einen guten Plan und ich habe trotzdem mega Angst. Aber ich komme zu ihm, weil er ist mein Vater. Diese Gemeinschaft, die Jesus mit seinem Vater im Himmel hat, von denen wir ja auch in den Evangelien immer wieder lesen dürfen, das ist für mich so was ganz Besonderes. Und ich denke immer wieder, ach, wie krass war Jesus doch mit seinem Vater im Himmel verbunden. Und wie großartig ist es doch, dass Gott uns auch diese Identität, diese gleiche Identität als Söhne und Töchter zuspricht. Er hätte uns auch doch eine andere Identität geben können, oder? Also so, ich weiß es nicht, wir können, also Sklaven ist vielleicht ein bisschen heftig, gell? Aber vielleicht so, naja, ihr seid halt, meine Freunde, sagt er auch, Jesus, aber so gute Bekannte, gute Freunde. Nee, oder meine Verwandten, er hat uns auch irgendwie noch so in die Verwandtschaft halt mit reinfügen können. Nee, aber er sagt zu uns, Söhne und Töchter. Und das tut er, und wir sehen daran seinen Wunsch, uns nah zu sein, uns in dieser innigen Beziehung, mit dieser innigen Beziehung zu begegnen und dass wir darin leben können. Wenn wir weitergehen in dieses vierte Kapitel, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht gelesen hat. Hat jemand von euch zu Hause gelesen? Petra, Musterschülerin. Okay, ihr dürft es zu Hause gerne tun. Ich überspringe jetzt einige Verse, okay, und wir gehen in den letzten Teil. Ich werde es aber nicht vorlesen, sondern Paulus verdeutlicht diesen Unterschied zwischen Sklaven und Sohn mit einem anderen Bild. Und Paulus bedient sich ja sehr gerne am Alten Testament, weil die Menschen auch in dieser Welt damals gelebt haben und es verstanden haben. Und zwar benutzt er ein Bild aus dem Alten Testament und legt dadurch das Neue Testament aus, okay? Und zwar ist es das Bild von Ismael und Isaak. Ismael und Isaak, das waren beide Söhne von Abraham. Und nur einer davon sollte aber der Erbe sein. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, für die anderen, die es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Abraham hat die Verheißung bekommen, viele Nachkommen zu haben. Er hatte nur ein Problem, er hatte keine Kinder. Okay, und seine Frau, die Sarah, die war unfruchtbar, die konnte keine Kinder kriegen. Und sie hatten dann den Plan, naja, ich nehme mir noch die Magd von Sarah, das zählt ja auch irgendwie. Und er schläft mit der Magd, mit Hagar, einer Sklavin, auch ein wichtiger Begriff in der Hinsicht, und Ismael kommt zur Welt. Er wurde geboren, weil Abraham Gott so ein bisschen unter die Arme greifen wollte, weil er gedacht hat, Gott wird das irgendwie nicht so hinkriegen, ich muss ihm jetzt ein bisschen helfen. Paulus schreibt im Galaterbrief, Ismael war nicht der Sohn der Verheißung, sondern verdeutlicht diesen Versuch, es aus eigener Kraft und Anstrengung zu schaffen, das Gesetz zu erfüllen, so wie wir die letzten Sonntage auch schon gesehen haben, aus eigener Kraft gerecht zu werden. Und Paulus bringt es dann mit einem Bund in Verbindung, und zwar sagt er, der steht für den Bund am Sinai. Am Sinai erhielt Mose das Gesetz. Das Gesetz, was die Juden versucht haben zu erfüllen oder darin zu leben. Das führte sie jedoch nicht in die Sohnschaft, nicht zum Erbe, sondern in die Sklaverei. Und er stellt Isaak dagegen als Bild. Isaak war der Sohn dann von Sarah, der tatsächlich geboren wurde, weil Gott wundersam eingegriffen hat. Er ist der versprochene Sohn und deswegen ein Bild dafür, dass es allein Gottes Eingreifen und seine Gnade ist, die er rettet. So, warum sage ich euch das? Mir ist der letzte Bibelvers in diesem Zusammenhang und auch in diesem Kapitel ins Auge gesprungen. Und zwar ist es der Vers 30. Und zwar schreibt der Paulus: Doch was sagt die Schrift? Schickt die Sklavin und ihren Sohn weg. Denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil an dem Erbe bekommen. Der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Mich hat diese Aufforderung, die ja auch ein Zitat ist aus dem Alten Testament, schickt die Sklavin und ihren Sohn weg, hat mich irgendwie angesprochen und gepackt, weil ich dachte, gilt es auch an uns, was wegzuschicken? Die Sklavin und den Sohn wegzuschicken? Jesus lädt uns ein, ohne eine Vorleistung von uns Söhne und Töchter zu werden. Und auch wenn wir diese Einladung schon von langer Zeit angenommen haben und sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, das weiß ich, dann können wir trotzdem immer wieder Schwierigkeiten mit dieser Identität haben. Und auch als Sohn kann man die Mentalität eines Sklaven haben. Obwohl das nicht der Realität und der Sicht Gottes über uns entspricht. Mir ist die Geschichte eingefallen, die Jesus erzählt von zwei Söhnen. Wir nennen sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und mir ist der ältere Sohn eingefallen. Und zwar sagt er dann, nachdem der jüngere Sohn wieder zu Hause angenommen wird, sagt er seinem Vater etwas ganz Entscheidendes. So, ich dachte, ja, das ist so ein Sohn in Sklavenmentalität. Und zwar sagt er, so viele Jahre diene ich dir. Und dieses Wort dienen heißt, ich arbeite wie ein Sklave für dich. So viele Jahre arbeite ich wie ein Sklave für dich und ich habe mich immer an deine Regeln gehalten. Ich habe immer deine Gebote gehalten und doch hast du mir nie einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ein Sohn, der doch nie verstanden hat, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Und ich glaube, manchmal ist es dran, diese Mentalität in unseren Herzen wegzuschicken. Und ich würde mir wünschen, dass wir das vielleicht ein bisschen heute Morgen ansatzweise schaffen. Ich weiß, manchmal ist das auch ein Prozess. Aber lass uns doch diese Mentalität, die vielleicht in uns schlummert, verbannen, weil die gehört eigentlich gar nicht in uns rein. So ist es nämlich nicht, wie Gott uns sieht. Und ich habe gedacht, man kann ja nur was rausschmeißen, indem man es auch greifen kann, oder? Also man muss es ja irgendwie in die Hand nehmen. Und dazu muss man es erstmal erkennen, dazu muss man erstmal sehen, dass es dran ist oder dass es da ist. Deswegen möchte ich jetzt den letzten Teil meiner Predigt, wie auch in den vergangenen Sonntagen, der Reflexion widmen, aber da vielleicht ein bisschen intensiver rangehen, okay? Und es sind Gedanken, die mir so gekommen sind, auch Bilder, um das selber irgendwie das so zu verstehen. Und ich lade euch ein, einfach eure Herzen da zu öffnen und Gott einzuladen, ja, zeig mir doch, wenn da was in meinem Herzen ist. Heiliger Geist, zeig mir, wenn da ein Punkt ist. Wenn nicht, alles super, okay? Aber wenn da ein Punkt ist, dann zeig mir das, dann möchte ich das aus meinem Herzen verbannen, zusammen mit dir. So, wie kann ich jetzt herausfinden, ob in meinem Herzen eine Sklavenmentalität ist? Und ich habe ein bisschen dieses Bild vom Sklaven verlassen. Wir haben ja auch so ein gewisses Bild vom Sklaven, das ist irgendwie einer in Ketten, der von hinten gepeitscht wird. Also das ist irgendwie so, weiß nicht, was ihr für ein Bild habt. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich verlasse mal ein bisschen mehr das Bild vom Sklaven und denke mal mehr in diesem Angestelltenverhältnis. Okay, weil das war damals nämlich auch mehr ein Sklave. einer, der angestellt war. Und mir sind dazu 4 Punkte eingefallen und die habe ich euch mitgebracht. 4 Bilder, die mehr von einem angestellten Verhältnis zeugen als von einer Kindschaft. Das erste Bild soll ein Feierabendbier darstellen. Also ich habe nichts gegen Feierabendbier, also ich selber mag kein Bier, aber naja, also es soll ein Bild sein, okay? Und zwar überschrieben mit dem Wunsch nach Feierabend. Als Arbeiter, als Angestellter, wie auch immer, da ist der Wunsch nach Feierabend ganz normal. Gell? Das kennen wir alle, die arbeiten. Schön, wenn man abends sagt, jetzt habe ich Feierabend, legt die Füße hoch. Aber wenn dies in der Beziehung zu Gott ist, dann muss ich aufhören. Habe ich das Gefühl, dass ich einen Feierabend brauche, eine Pause von Gott, dass ich eine Pause brauche von, oh jetzt Gott, jetzt lass mich mal in Ruhe, von seinen Ansprüchen, die er an mir stellt oder was auch immer ich denke. Und auch die Frage, empfinde ich das Leben mit Gott oft so als anstrengend und fordernd, dass ich manchmal Tage brauche, wo ich mich gar nicht mit Gott beschäftige. Ich weiß nicht, ob manche von euch denken, boah, der Gedanke ist für mich so weit weg, den würde ich nie denken. Ist mir total abwegig. Aber tatsächlich, als ich über mich selber nachgedacht habe, habe ich mich schon auch wieder darin gefunden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich vermute, dass das besonders Menschen betreffen kann, die sich sehr viel in Gemeinde und Reich Gottes einbringen. Und zwar hauptamtlich oder auch ehrenamtlich, ne? Da macht Gott ja sowieso keinen Unterschied. Die sich einfach sehr viel einbringen. Und ich glaube, die Gefahr besteht, dass das in so ein Angestelltenverhältnis rutscht. So, Gott ist mein Chef und ich arbeite ja für ihn im Reich Gottes. Und ich sehe, dass das, wo Gott dich vielleicht begabt hat, worin du dienen darfst, dass das auch zur Last werden kann. Zum Beispiel als Lobpreiser, okay? Du suchst Lieder raus und du dienst der Gemeinde im Lobpreis damit und irgendwie wird es so anstrengend, dass Lobpreis in deinem Privaten mit Gott zusammen überhaupt keine Rolle spielt, weil du verbindest das irgendwie mit Arbeit. Und ich bin jetzt, soll ich mal ganz ehrlich mit euch sein? Haltet ihr das aus? Okay, mir geht es manchmal so, wenn ich mich sehr viel mit der Bibel beschäftige und Predigten vorbereiten, dass wenn ich Urlaub denke, so, boah ey, ich brauche mal eine Pause davon. Aber was geht mir da verloren? Den persönlichen Schatz, den Gott mir eigentlich geben möchte. Ob das jetzt das Wort Gottes ist oder die Bibel, was auch immer du da einsetzen kannst. Mir wird es zur Last und ich sehe es nicht mehr als Geschenk. Das, was Gott mir eigentlich dadurch geben möchte. Als Kind Gottes darf ich Gott als mein wahres Zuhause erkennen. Ein Zuhause, wo man die Tür aufmacht und denkt, ach gut, dass ich da bin. Und das ist Gott für uns als unser Vater. Ein Ort, wo ich auftanken kann, wo ich zur Ruhe kommen kann und wo nicht Forderungen im Raum stehen, sondern eigentlich einfach, wo ich sein darf. Kennt ihr so Orte, wo man einfach so sein darf, wie man ist? Das ist doch so, das ist so entspannend, oder? Wenn man Freunde hat oder so und dann, man muss überhaupt nicht irgendwie besonders toll wirken oder so, man ist einfach so, wie man ist und das ist Gott für uns. Man darf so kommen, wie man ist. Das zweite Bild, Fokus auf Lohn. Gott verspricht uns in seinem Wort ja einen Lohn. In einem Bibeltext hieß es auch, ein Erbe. Und darauf dürfen wir uns auch freuen. Und trotzdem sollte das nicht die Motivation sein. Geht es mir in diesem ganzen Jesus-Nachfolgen eigentlich nur darum, dass ich halt nicht in die Hölle komme? Es gibt Menschen, wo das der Grund ist, warum sie Jesus nachfolgen. Nicht aus Liebe und Dankbarkeit heraus, sondern eigentlich nur aus Angst. So, ich gehe mal auf Nummer sicher und glaube an Gott, dann bin ich safe. Und zum anderen, wenn wir diesen Lohn jetzt mal nicht nur so auf die Ewigkeit münzen, sondern auch auf unser Leben hier, brauche ich Gott vor allem dafür, dass ich jemanden habe, der mich halt segnet und beschützt. Dass ich so immer diese Sicherheit habe, okay, Gott, der wird schon über mich wachen. Und wenn er das eben nicht so tut, wie ich es mir gern wünsche, dann zweifle ich sehr, sehr stark an seiner Liebe zu mir. Weil so verhält sich doch nicht ein Vater, denke ich dann. Gott segnet uns auf jeden Fall. Ja, auch die Frage ist immer, was heißt Segen? Ja, andere Frage. Und er verspricht uns auch ein Erbe. Aber Gott ist in erster Linie dein Vater und nicht der Ermöglicher deiner persönlichen Wünsche. Seine Sehnsucht ist eine echte Beziehung zu dir und den größten Lohn, den wir von Gott bekommen, ist Jesus selbst, der in Beziehung mit uns lebt. Also, Fokus auf Lohn. Das Dritte, ein Kündigungsschreiben. Ich habe das mal mit Angst vor Ablehnung geschrieben. Als Angestellter kann man ja auch gekündigt werden. Als Kind Gottes kannst du nicht gekündigt werden, ist dir das bewusst? Du kannst deinem Kind nicht sagen, ich kündige dich. Du bist jetzt, es gibt ja manchmal so, also, du bist nicht mehr mein Sohn oder so. Es ist voll Quatsch, oder? Es geht doch eigentlich gar nicht. Na? Du kannst ein Kind Gottes sein und trotzdem immer wieder Angst davor haben, dass Gott dich irgendwann fallen lässt. Vielleicht hat es Gründe, weil du als Kind fallen gelassen wurdest, vielleicht von deinen Elternteilen, ich weiß es nicht, es hat andere Gründe vielleicht. Aber dann hat man dieses ständige, beklemmende Gefühl, wenn ich was falsch mache, dann fliege ich irgendwann raus. Und man tut irgendwie so die Sachen, die halt gut sind zu tun als Christ, damit man halt irgendwie noch so drin bleibt oder dass Gott einen nicht ablehnt. Wisst ihr, als Kind Gottes darfst du wissen, Gott wird dich nie fallen lassen. Gott hält dich fest. Er kennt und er liebt dich. Er kennt und er liebt dich. Und zwar kennt er alles von dir. Er kennt deine tiefsten Gedanken, deine dunkelsten Ecken. Und er liebt dich. Er liebt dich. Er ist von nichts überrascht und nimmt dich an und hilft dir auch, Schritte der Veränderung zu gehen. Und das alles in Liebe und Geduld. Gott wendet sich uns immer wieder zu. Das ist mir am Lobpreis durch die Texte irgendwie so bewusst geworden. Gott ist immer der, wie in dem Bild, der mit offenen Armen steht. Wir können uns abwenden, ja, aber Gott ist immer der, der offen uns gegenübersteht, der sich nie abwendet. Und das letzte Bild, Blick auf die Zeit. Als Angestellter mache ich einen Unterschied zwischen Arbeitszeit und Freizeit, oder? Würde ich mal stark behaupten. Wir können das tatsächlich in unserem Glauben auch tun. Wir können sagen, ich gehe morgens in den Gottesdienst, da habe ich Gott glücklich gemacht und dann kann ich den Rest des Tages auch machen, wie ich will. Oder ich lese meine Bibel und dann habe ich mein schlechtes Gewissen so beruhigt, dass der restliche Tag auch wurscht ist, wie er läuft. Gott macht da ja gar keinen Unterschied. Er sieht uns ja ganz. Jesus lädt uns ein, ihm ganz zu vertrauen. Und auch er lädt uns ein, ihm zu sagen, alles, was ich bin, gehört dir. Ich bleibe immer bei dir. Ich habe nicht irgendwann den Eindruck, ich habe meine Schuld beglichen. So, jetzt habe ich genug für Gott getan, jetzt kann ich mal Pause machen. Nee, Jesus lädt uns ein, ein Leben mit ihm zu leben. Mit allem, was dazu gehört. Diese vier Punkte, vielleicht hat euch eins angesprochen, vielleicht mehrere. Nimm es ruhig mit nach Hause. Aber ich möchte auch heute, dass wir das nochmal festmachen. Und ich habe gesagt, diese Mentalität rauszuschmeißen. Vielleicht ist da jetzt ein Punkt, den du erkannt hast und den du auch greifen kannst. Und dann darfst du dir bewusst machen, wer du bist, was deine Identität ist und gleichzeitig auch, wer dann Gott für dich ist. Er ist nicht dein Chef, er ist nicht dein Sklaventreiber, sondern er ist der Vater, der dich liebt. Und ich möchte jetzt, das Lobpreisteam darf gern nach vorne kommen, und zwar habe ich mir gewünscht, dass wir jetzt das Lied No Longer Slaves singen. Das ist mir so gekommen. Und in dem Lied geht es ja vor allem darum, dass wir nicht mehr Sklaven der Angst sind. Und das ist auch gut, wir sind auch nicht Sklaven der Angst. Und ich lade dich aber ein, das Lied als Bekenntnis zu singen. Ich bin Sohn und Tochter Gottes und ich bin weder Sklave meiner Angst, ich bin auch nicht Sklave meiner falschen Vorstellung von Gott oder meinem Perfektionismus, alles richtig zu machen oder meinem Versuch, es selbst zu schaffen oder was auch immer dich bei diesen Punkten angesprochen hat und es wirklich bewusst auszusingen, ich bin ein Kind Gottes. I am a child of God. Ich bin nicht mehr ein Sklave, sondern ein Kind Gottes. Und die Identität wird Auswirkungen haben, wenn du die erkannt hast und gegriffen hast, wie du denkst, wie du fühlst sogar und wie du lebst. Und ich möchte noch beten und möchte auch, wenn wir das Lied jetzt gesungen haben, der Gottesdienst vielleicht dann auch vorbei ist, wenn du sagst, okay, du brauchst nochmal ein Gebet oder einen Segen dafür, dann darfst du auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich, auf Frankisch da, auf uns zukommen und wir beten nochmal für dich. Und ich bete jetzt noch, bevor wir das Lied singen, ihr dürft sehr gerne aufstehen und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen, dann singen wir das Lied zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns durch Jesus eine ganz neue Identität zusprichst. Und es ist dein Wille gewesen, dass du uns diese Identität schenkst. Es war dein Wunsch. Und Herr, wir möchten jetzt diese Dinge, die wir erkannt haben in unserem Herzen, die eher eine Sklavenmentalität ausdrücken, möchten wir sie packen, zusammen mit dir, Heiliger Geist, und die rausschmeißen aus unserem Herzen. Ich danke dir, dass du uns zusprichst, ich liebe dich. Ich nehme dich an. Du bist wertvoll. Ich bin stolz auf dich. Wenn ich dich anschaue, dann freue ich mich. Ich habe gute Pläne. Mein Wille für dich ist einzigartig und perfekt auf dich zugeschnitten. Danke, Vater, für deine Liebe.